Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ich habe der Mannschaft gesagt, zur Halbzeit, scheißegal, wenn wir das 1-2 machen, dann sind wir zurück. Dann nehmen wir wieder teil an der Party, dann werden wir wieder reingelassen. Und wir haben gesagt, wir gehen volles Risiko. Und hätten wir das 3-0 bekommen, dann hätten wir hinten dicht gemacht. Aber wir haben gesagt, wir wollten das Spiel. Ich habe der Mannschaft gesagt, letztes Jahr, dritter Spieltag, hat Bremen das Spiel noch gedreht. Und das war unser Ansatz heute, alles dafür zu tun mit dem Anschlusstreffer, um dann noch was mitzunehmen. Und mega Kompliment an meine Mannschaft. Ich sag's nochmal, wir haben auch Glück gehabt bei der einen oder anderen Chance. Aber insgesamt, finde ich, haben wir den Punkt auch irgendwo verdient heute.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Volles Risiko ist er gegangen mit seiner Mannschaft. Frank Schmidt mit dem 1. FC Heidenheim und das auswärts bei Borussia Dortmund. Und dieses Risiko, es wurde belohnt mit, und man muss es fast so formulieren, nur einem Punkt, den man nach 0-2 Rückstand dann mit dem 2-2 noch holen konnte. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Zweien zu diesem Bundesligaspieltag. Wir wollen jetzt sprechen nur über den 1. FC Heidenheim, da einen Fokus darauf legen. Und die Spieltagsanalyse, die bekommt ihr dann in der Nacht auf Montag, wie immer, diesmal moderiert von Tobias Escher. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber jetzt wollen wir über den 1. FC Heidenheim sprechen. Ich habe mir trotz Urlaub diese Sendung wollte ich mir nicht nehmen lassen und bin mit meiner Entscheidung ganz zufrieden. Denn nicht nur gab es ein wirklich spannendes Spiel zu sehen am Freitagabend, sondern ich habe auch einen tollen Gast hier. Ich begrüße hier Timo Lämmerhirt. Er ist Redaktionsleiter bei den Allener Nachrichten unter anderem. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist. Hallo Timo.
Ja, hallo Max, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Erzähl mal doch mal den Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über dich. Wo kann man dich lesen? Was treibst du so? Und warum war dieses Spiel gegen den BVB für dich ein ganz besonderes?
Ja, da musst du jetzt gucken, ob wir vielleicht so eine Extended Version machen, weil das war tatsächlich was Besonderes für mich. Die Schwaben, die hier bei uns so rumtouren, die hören schon. Ich bin kein Schwabe, ich bin gebürtiger Dortmunder. Ich bin seit 86 BVB-Fan. Und das kollidierte bislang auch nie mit dem FC Heidenheim, mit meiner Arbeit beim FC Heidenheim. Am Freitag war es jetzt mal soweit. Es war das erste Mal beruflich dann beim BVB. Das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Habe bei den Dortmunder Ruhrnachrichten damals begonnen. Jetzt bin ich bei der Schwäbischen Zeitung. Du hast schon richtig gesagt, Redaktionsleiter bei den Aalener Nachrichten, bei der Epf- und Jagdzeitung. So nennen sich die beiden Blätter in der Region. Schreib für den Kicker. Hab den seit 2015 begleite ich den FC Heidenheim da. Seit 2013 begleite ich ihn insgesamt und ja, hab mich dann tatsächlich, man soll ja immer journalistisch so möglichst neutral sein, aber da, als sie in Regensburg aufgestiegen sind in der 9. Minute der Nachspielzeit, da war ich nicht der einzige Journalist aus Heidenheim, der gejubelt hat. Das war schon bemerkenswert. Ich denke, manchmal darf man sowas auch zugeben. Bei den Dortmunder Treffern, das wirst du mich bestimmt auch noch fragen, habe ich nicht gejubelt, weil ich auf der Pressetribüne war. Das war echt sehr komisch, sonst bin ich auf der Südtribüne. Jetzt war ich auf der Pressetribüne. Aber Wahnsinn, frag mich bitte zu dem Spiel was, ein Wort, und ich kann ja jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde von diesem Spiel erzählen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sehen und bewerten soll. Das war schon, du hast eigentlich schon in den Einsatz ganz gut gesagt, am Ende hätte Heidenheim tatsächlich noch gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Und das ist nicht sonderlich ruhmreich für den BVB gewesen.
Aber wirklich, also wir müssen da gleich noch
sprechen. Ich hoffe, das reicht.
ja, ich glaube, man hat einen ersten Eindruck bekommen und jetzt bist du hier im Rasenfunk und der Rasenfunk ist ja Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Das wollte ich noch loswerden, bevor wir in die Sendung starten. Ihr könnt uns unterstützen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr das tut auf rasenfunk.de/supportersclub. Könnt ihr das alles hier, was der Rasenfunk macht, und das ist ja noch viel mehr als nur diese eine Sendung, das könnt ihr finanzieren. Alles hier ist crowdfinanziert und wir brauchen euch eure Unterstützung, denn so können wir eben zum Beispiel GastmoderatorInnen bezahlen und unsere Gäste bekommen auch ein Honorar. Und der Rasenfunk kann ein kleines Medienimperium werden. Vielleicht mal irgendwann so groß wie all die Medien, für die du schon gearbeitet hast, Timo. Aber dann wollen wir doch mal bei dem Spiel jetzt noch bleiben. Also es war ja völlig verrückt. Vor allem, weil es auch schon wieder aus Heidenheimer Sicht ein früher Rückstand Teil dieses Spiels war. Und zwar war wieder ein 0-2 Rückstand. Wie hast du denn diese Anfangsphase im Stadion erlebt, selbst wenn du nicht gejubelt hast bei den BVB-Toren?
ich fange mal kurz davor an. Im Medienraum habe ich alte Dortmunder Kollegen getroffen. Ich habe mit Matthias Dersch vom Kicker geredet, der den BVB betreut. Und dann haben wir auch so geredet. Dann gibt's ja die Thesen, wenn du jetzt nach 10, 15 Minuten, wenn du da die Null hältst, dann hast du erstmal den ersten Schritt gemacht. Und so nach 15 Minuten steht es 2-0. Und ich habe jetzt das ein oder andere BVB-Spiel schon gesehen. Mannschaften wie Wolfsburg oder so, die haben dann durchaus mal ein halbes Dutzend da eingeschenkt bekommen. Und ich dachte mir, das könnte jetzt tatsächlich haarig werden für den FCA. Habe aber vorher zu Matthias gesagt und auch zu dem anderen Kollegen von den Dortmunder Rohnachrichten, dass ich mich an kein Spiel erinnern kann, wo Heidenheim sich mal so richtig hat abschlachten lassen. Also ich glaube, es gab mal irgendwann, ich habe es versucht nochmal zu rekapitulieren, aber irgendwann glaube ich mal ein 1-5 in der Void Arena. Aber ansonsten sind es eigentlich immer, wenn sie verlieren, verlieren sie knapp, verkaufen sich eigentlich immer gut. Und aber nach dem 2-0 habe ich gedacht, okay, irgendwann reißt ja jede Serie mal. Jetzt lernen sie die Bundesliga mal richtig kennen. Und gerade in Dortmund, die ja eigentlich mal, ich will jetzt nicht ganz martialisch werden, aber eigentlich mal eine Heimmacht waren. Mhm. Da waren sie gestern sehr weit von entfernt. Aber dann hat das Spiel seinen Lauf genommen. Und ich glaube tatsächlich, nach dem 2-0, dass Dortmund gedacht hat, okay, das schaukeln wir. Die Fans waren auch alle fröhlich. In der Halbzeit hat der Teddy de Beer noch gesagt, ja, das war gut. Hat aber auch gesagt, er hat zuerst gesagt, er macht sich keine Sorgen, dass das Spiel natürlich für Dortmund enden wird. Hat aber auch gesagt, man muss aber aufpassen bei den Kontern der Heidenheimer. Da gab es schon ein, zwei Mal so Räume. Unter anderem ja mit dem Pausenpfiff hätte der Kleindienst, hat er dann nachher auch im Gespräch mit uns gesagt, hat er ein bisschen verdattelt da den Ball, hat er irgendwas gesehen neben sich, was nicht da war. Hätte er vielleicht schießen sollen, aber das war eine Riesenchance eigentlich. Und mit dieser Chance sind die ja in die Halbzeit gegangen. Und dann war ja in deinem Intro gerade zu hören, was Frank dann gesagt hat. An das leidige Thema Bremen kann ich mich auch noch erinnern, das 2-3 nach 80 Minuten 2-0. Und das haben die auch noch aus der Hand gegeben. Auch 90 plus 6, glaube ich, war es dann am Ende. Und dann ist dieses komische Tor gefallen vom Mainka, wo dann eine Hand entschieden wurde. Und dann kommt dieser verheerende Fehler von Marius Wolf. Teuerkauf macht den Diago rüber und der Dingschi trocken rein. Und dann war das auf einmal ein ganz anderes Spiel. Und also das, ich bin ja jetzt kein Analyst für Borussia Dortmund. Da gibt's ja genug andere. Da bin ich ja eher so der Fußballfreund. Aber das darf einer Mannschaft wie BVB niemals passieren. Mhm. Und Heidenheim hat dann halt, Pader Meinke hat danach gesagt, der Kapitän hat gesagt, ja, die haben uns am Leben gelassen. Und uns sollte man nicht am Leben lassen. Und am Ende hätten wir es fast eigentlich noch drehen können. Und da hat er, ja, da trifft er den Nagel eigentlich auf den Kopf. Weil am Ende tatsächlich, ich glaube, drei Kontersituationen, wenn sie eine clever ausspielen, dann gewinnen die 3-2 in Dortmund. Mhm. Das war nicht unmöglich. Und dann hätten sie quasi Hoffenheim nochmal umgekehrt von vergangener Woche, wo sie ja dann unglücklicherweise noch verloren haben, 2-3. Mhm.
Und wir haben gerade gelernt, es gibt mehrere Diagos, also einmal der Diago ist natürlich Lothar Matthäus, der Thiago eigentlich meint, und Diago ist natürlich der Diagonalball, der gespielt wurde von Teuerkauf. In diesem einen Fall überschneidet sich das aber, denn besser hätte den Thiago auch nicht spielen können, diesen Diagonalball.
Das ist richtig.
Und das fasst ja eigentlich auch schon ganz gut in einer Personalie den Unterschied zwischen Heidenheim und dem BVB zusammen, denn dass Teuerkauf mit seinen 36 Jahren da überhaupt 102 Minuten auf dem Feld steht und eben auch noch dann ein Assist sammelt, das hat ja damit zu tun, dass Heidenheim ja gar nicht sorgenlos in dieses Spiel gegangen ist, denn man musste ja jetzt schon am dritten Spieltag umstellen. Wie hat dir denn das gefallen und was sagt es denn über den Kader und die Spielstärke Heidenheims aus?
Ja, völlig richtig. Manon Busch ist ja in Wolfsburg schon verletzungsbedingt rausgegangen. Da ist jetzt Omar Traoré als Neuzugang relativ schnell eingeschlagen. Sehr gute Partie gemacht gegen Hoffenheim, rechts hinten. Witzigerweise spielt er auf rechts mit dem Ehren Dingchi, auch ein Neuzugang. Die funktionieren beide, als ob sie noch nie irgendwie was anders gemacht hätten. Also es ist sehr erschreckend. Ich habe die beide gefragt, im positiven Sinne erschreckend. Die meinten, ja, wir kommen gut klar, wir verstehen uns, wir wissen, was der Trainer will und machen das einfach. Sagt sich dann natürlich im Erfolg dann auch so leicht. Und dann ist ja der Föhrenbach noch ausgefallen auf der anderen Außenverteidigerposition, auf der linken Seite. Also beide eigentlich gesetzt, auch in der Aufstiegssaison eigentlich immer gespielt. Und ich habe ihn, den Frank Schmidt, natürlich bei der PK vorher gefragt, wie er das denn kompensieren möchte. Da gibt es ja schon immer ein paar Möglichkeiten dann in Heidenheim. Und Teuerkauf hatten wir auch im Kopf, aber er lässt sich da nie in die Karten schauen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube, er hat gesagt, dass Kleindienst zurückkam. Ja, der wird dann spielen. Also das war dann solche Überraschungen. Gibt er uns dann schon mal mit auf den Weg, der Frank. Aber ansonsten sagt er eigentlich nie was. Und Teuerkauf, habe ich eigentlich gedacht, dass er Teuerkauf in die Mitte zieht, weil er jetzt auch mit, du hast gesagt, 36, der wird jetzt auch bald 37 oder wenn das nicht so, sogar schon geworden ist, dass er in der IV spielt und das AV Siersleben macht, dass der rausrückt, weil er schneller ist. Aber es war gut, wenn man natürlich das Ergebnis jetzt sieht. Ich habe Frank gestern gefragt, ja, ist es gut, dass ihr jetzt nicht nur mit Schulterklopfer nach Hause geht, so wie zweite Halbzeit Wolfsburg oder beim 2-3 gegen Hoffenheim, was ja auch wirklich verschenkte Punkte waren, und jetzt wenigstens einen Punkt mitgenommen habe, da hat er gesagt, naja, also wenn Dortmund das dritte macht oder das vierte, und ich glaube, die hätten wirklich nicht übertrieben 8-0 führen können, wenn nicht sogar müssen, dann sagt er, dann hätte es auch keine Schulterklopfer gegeben. Aber so haben wir jetzt ein 2-2 geholt, einen Punkt geholt und freuen uns. Mhm. Und Teuerkauf, ja. Den haben sie ja auf der Meisterfeier damals verlängert. Das macht der Sanwald immer ganz gerne. Dass er sagt, okay, bei einer Mitgliederversammlung was Besonderes, bevor die Pressemitteilung rausgeht, sagt er dann das den Fans, den Freunden, den Förderern. Und in dem Fall haben sie es dann mit dem Teuerkauf gemacht, was ich auch nicht gedacht hätte. Aber der Heuer hat gesagt, ey, dieses Jahr noch, wir brauchen nicht als im Team, wir brauchen nicht als Mensch. Frank hat es natürlich genauso gesehen, die beiden sind da sowieso, glaube ich, immer einer Meinung. Und ja, du siehst, am dritten Spieltag Bundesliga hat er seinen Einsatz gekriegt. Der hat ja noch keine Minute gespielt die Saison, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe. Ich war jetzt auch, wie du, im Urlaub, deswegen habe ich noch nicht alle Zahlen im Kopf. Und jetzt spielt er in Dortmund, ausgerechnet dort, und macht dann noch so ein, ist jetzt auch nicht, eigentlich nicht dafür bekannt, irgendwie Assists zu geben oder so, in der Offensive irgendwie zu glänzen. Und dann passiert sowas, ja, und Frank hat am Ende alles richtig gemacht.
Also Frank Schmidt und Holger Sanwald, das ist der Sportchef vom 1. FC Heidenheim und quasi die Instanz neben Frank Schmidt, über den werden wir heute noch häufiger sprechen, das nur kurz zur Erklärung. Aber kannst du denn diese zweite Hälfte erklären? Denn es ging ja quasi eigentlich mit dem Warnschuss los. Also du hast es jetzt quasi schon rekapituliert, aber im Grunde hätte man noch 15 weitere Szenen beschreiben können. Also erst hat schon Kleindienst eine super gute Chance nach einem Diago von Dingchi auf ihn. Da schießt er ein bisschen zu wenig platziert. Dann gibt es eben dieses Tor, das wird aberkannt. Es dauert aber ewig, bis es aberkannt wird. Erst denkt man, es ist wegen Abseits. Am Ende liegt es daran, dass Pieringer den Ball an den Oberarm bekommt, unterhalb der T-Shirt-Linie. Und dann darf dieses Tor nicht zählen, selbst wenn der Arm angelegt ist. Das hat auch Frank Schmidt in einer bemerkenswerten Ruhe genauso dann direkt nach dem Spiel den Kollegen von DAZN erklärt. Und dann gab es aber ja Chance um Chance um Chance. Gerade Daniel Mahlen hatte da mehrere. Und dann erst das 1-2 von Heidenheim. Und dann war es ein Spiel ohne Mittelfeld. Also egal, welches Team es geschafft hat, den Ball zu erobern. Das Mittelfeld wurde mit einem Dribbling überbrückt, denn da war niemand. Und dann gab es eben 4-3 Konter von Heidenheim gegen Dortmund. Es gab aber auch eigentlich wahnsinnig viel Platz für Dortmund, um noch Chancen herauszuspielen. Warum hat sich denn Dortmund von dieser Aufregung so anstecken lassen?
Ja, das würde der Erling Terzic sicherlich auch wissen. Das kann ich mir tatsächlich auch nicht erklären. Also das war ja wirklich, das war ja gar kein Fußball mehr. Von Taktik brauchen wir gar nicht reden. Das war ja nur hin und her und abgefangen, Ball, Fehlpass, meistens Fehlpass, dann auf Dortmunder Seite. Und dann waren die ja entblößt, wie du schon richtig sagtest. An eine Situation kann ich mich erinnern, das war 90 plus irgendwas. Du hast es ja dann im Stadion nicht mehr gesehen. Wir haben den Timer nicht gestellt, weil einfach zu viel passiert ist. Irgendwie. Mhm. 90, sag mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben, meine Notizen hier noch liegen. 90 plus 6 habe ich geschrieben. Läuft der Dovedan am Ball und wird dann noch von Can umgenietet. Aber er hätte vorher schon spielen müssen.
Das waren 5-2 Konter. 5-2.
Ja, Wahnsinn. Und ja, dann stehst du da am Ende. Das ist ja das Verrückte auch, das haben die Spieler dann ja auch gesagt. Du holst einen Punkt in Dortmund. Das hätten da natürlich vorher alle unterschrieben. Aber wie vom Spielverlauf her, kannst du einerseits ja mit der ersten Halbzeit und mit Teilen der zweiten Halbzeit, da war doch diese Dreier schon 56., 57., 58. Genau. Mahlen, Adeyemi muss nur quer rüber spielen. Also ich habe auch mal Fußball gespielt. Also da hätte ich in der Kreisliga und Bezirksliga hätte ich Ärger gekriegt. Der Julian Brandt steht 3 Meter alleine vorm Tor. Und ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Im Fallen den Ball irgendwie ins Ausbuxiert. Und dann noch Benze Baini in der nächsten Minute, der auch frei durch ist und irgendwie mit dem Außenriss zum Einwurf schießt. Also ja. Das war Wahnsinn. Also deswegen kann der Frank natürlich und die Spieler können natürlich nicht nur zufrieden sein. Also sie müssen sie trotzdem auch analytisch angehen, wenn sie auch der kleine FC Heidenheim sind, dass die so und so viele Chancen lassen sie eigentlich nie zu. Das ist ja das Nächste. Also die Defensive ist ja eigentlich Prunk. Klar wissen sie jetzt auch, dass in der Bundesliga natürlich ein anderer Wind weht. Das betonen sie eigentlich jede Woche. Aber ja, und dann kommen die Szenen, die wir gerade schon angerissen haben. Dann wird das kunterbunte Spiel. Also der Kollege von Heidenheimer Zeitung saß neben mir mit dem Ticker. Der hat irgendwann gesagt, ich kann jetzt nicht. Und hat die ganze Zeit reingehämmert in den Live-Ticker. Also ich sag so, soll ich dir noch was sagen? Und so. Also das passiert ja jede Minute, ist irgendwas passiert. Also das war schon eines der spektakulären Spiele, würde ich mal behaupten. Das war schon Wahnsinn. Und Diago, ich bin ja auch im Amateursport hier tätig, und da höre ich das halt immer, und irgendwelche Sachen adaptiert man dann von den jungen Leuten.
Du, alles gut. Ich lerne ja gerne mit dazu. Aber zu diesem Spiel gehört ja dann auch noch dazu, dass es letztlich einen Strafstoß gab von einer Szene, die 6 Minuten vorher geschah. Also in der 76. Minute, es gab einen Eckball, Traoré bolzt den Ball, nachdem der Eckball eigentlich schon verteidigt ist, wieder nach vorne. Haller nimmt ihn im eigenen Strafraum sehr lässig an, wird von Jan-Niklas Beste dabei gestört, reißt ihn zu Boden. Es gibt Strafstoß. Dann gibt es aber nach VAR-Eingriff eine Abseitsstellung, weshalb der Treffer dann nicht zählt. Es gibt eine Einwechslung von Niklas Füllkrug. Das große Was-wäre-wenn dieses Spieltags. Was wäre gewesen, wenn es diese Einwechslung nicht gegeben hätte und Guido Winkmann als VAR nicht nochmal Zeit gehabt hätte, nochmal drauf zu gucken und dann Tobias Reichel dem Schiedsrichter zu sagen, ah, schau's dir mal an, denn vielleicht hatte Haller Kontrolle über diesen Ball und dann ist es ja ein Deliberate Play. Dann kann es kein Abseits gewesen sein, denn neue Spielsituation mit dem Eingreifen von Beste. Darauf wurde dann auch entschieden. Es gab Strafstoß, es gab nur Gelb gegen Haller. Auch da kann man dann über Rot noch diskutieren. War das wirklich ballbezogen noch, dieses Foul? Am Ende tritt dann Tim Kleindienst an. Er ist der Einzige, der irgendwie Ruhe bewahrt, haut das Ding in die Mitte und es ist das 2:2. Und am Fernsehbildschirm war es schon extrem schwierig, dem zu folgen, was da wohl gerade passiert. Hattest du eine Möglichkeit, das irgendwie im Stadion noch nachvollziehen zu können? Du hattest ja letztlich dann die Sicht fast der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, genau. Also das beruhigt mich, dass du sagst, dass du das am TV-Schirm auch nicht richtig gecheckt hast, weil wir haben es erst auch nicht gecheckt. Der ist ja schon beim ersten Mal, der stand ja schon am Punkt. Und dann haben sie gesagt, ey, Moment, guck's dir nochmal an. Mögliches Abseits. Dann kommt's auf der Leinwand, Überprüfung, alle werden unruhig. Und Heidenheimer denken, das kann jetzt nicht wahr sein. Die Dortmunder sagen, ja, klar, das war kein Elfer und so weiter und so fort. Es waren übrigens genau 6 Minuten, wie du es richtig sagtest. Und ich habe den Tim hintergefragt, der war nach in der Mixzone, wie er denn dann die Ruhe bewahrt hat, weil du bist ja so schon angespannt beim Elfmeter, dann in diesem Stadion, dann als kleiner FC Heidenheim. Und dann musst du ja wirklich dann nochmal dahin. Und diese ganze Situation, die war ja obskur irgendwie. Wir hatten ja 12 Minuten Nachspielzeit dann hinterher. Und dann hat er nur gesagt, ich wusste ja eh, wo ich hinschieße. Das ist ja dann egal wann. Ich so, okay. Das sagt er dann aber auch nur nach dem Treffer dann. Ich meine, wenn er nicht getroffen hätte, hätte er gesagt, ja, so eine Situation und dann waren die Nerven nicht da. Im Nachhinein haben wir es uns, um dann auf deine Frage zurückzukommen, haben wir es uns dann alles so hergeleitet mit Hilfe der Kollegen. Du guckst ja auch die diversen Ticker an und so, und dann hast du nochmal geschaut. Aber das war, also ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind einige Szenen in dem Spiel passiert, die man nicht alle Tage hat und wie es hin und her ging. Und das war so viel, also rein theoretisch, wir könnten jetzt rein theoretisch eine Stunde noch über dieses Spiel reden, glaube ich. Aber das wollen wir ja nicht.
Nee, das machen wir nicht. Vor allem, es wird ja auch nochmal analysiert werden dann von Tobi und Dennis, den wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Aber wenn wir dann quasi den größeren Bogen mal aufmachen, wir haben jetzt dreimal den ersten FC Heidenheim in der ersten Liga gesehen. Einmal gegen Wolfsburg, schlecht losgelegt, 0:2 Rückstand. Dann hätte man zurückkommen können, hat das aber nicht geschafft. Dann gegen Hoffenheim ein bisschen das umgedreht. Man führt schon mit 2:0 und gibt dieses Spiel dann innerhalb kurzer Zeit hinten raus noch her, 2:3 verloren und jetzt dann eben deshalb der erste Punktgewinn, jetzt bei diesem 2:2 gegen den BVB, bei dem man aber auch noch mehr Punkte hätte sammeln können. Ich glaube, wir müssen jetzt eine, ist das Glas halb voll oder halb leer Diskussion führen, so ein bisschen. Wo würdest du denn ansetzen?
Tatsächlich würde ich das Glas sowieso, ich bin ein optimistischer Mensch und ich bin ja den Heidenheimern durchaus auch ein bisschen verbunden über all die Jahre, würde ich das Glas auf jeden Fall als halb voll bezeichnen, weil sie jetzt in den 3 Spielen schon eine Menge gelernt haben. Mhm. Sie haben gelernt, dass sie wach sein müssen. Jetzt wirst du gleich sagen, ja, aber in Dortmund, hast du natürlich voll gekriegt. Frank hat gesagt, wir dürfen uns sowas wie in Wolfsburg nicht mehr erlauben und in Dortmund war es ja noch schlimmer. Aber es ist ein anderes Spiel gewesen. In Hoffenheim habe ich mich mit den Kollegen da unterhalten, das war ein Spiel wie zu Zweitliga-Zeiten. Also das war kein Unterschied zu sehen, dass die Heimmacht Heidenheim, die sie nun mal einmal ist, einfach in der Bundesliga einfach da weitermacht, wo sie in der zweiten Liga aufgehört hat. Du hast nicht gemerkt, Hoffenheim hat eigentlich kein Land gesehen. Ich glaube, ein Distanzschuss mal irgendwie so ein Halbgarer vom Kramaric in der ersten Halbzeit, 75 Minuten lang dominiert in der Bundesliga, also wirklich die bessere Mannschaft gewesen. Und da hat der Matarazzo jetzt auch nichts Gegenteiliges am Ende dann gesagt, Hoffenheims Trainer. Und dann sagst du natürlich, okay, Neuling, Naivität, in meiner Überschrift stand das dann auch, ich habe mich dann aus dem Regal bedient, Lehrgeld bezahlt. Ja, ist es dann, aber das haben sie jetzt schon zweimal gemacht. Sie haben jetzt aber auch gemerkt, okay, pass auf, was andersrum passiert in gegen Hoffenheim, das kann ja da auch passieren. Und Dortmund war jetzt auch gerade nicht irgendwie mit stolz geschwellter Brust dort. Die haben jetzt auch einen Wackelstart hingelegt und dann haben die an ihre Chance geglaubt. Und die haben sie genutzt. Also kann man das jetzt auch so drehen, wenn ich jetzt als Optimist rede. Sie haben gelernt aus den eigenen Fehlern und haben gesagt, okay, diese Fehler, die packen wir den Dortmunder jetzt in die Tasche. Und das haben sie hingekriegt. Und am Ende hätten sie ja tatsächlich dasselbe Ergebnis vielleicht sogar noch hingekriegen können, vielleicht sogar müssen. Jetzt ist das 2-2 rausgekommen, was wahrscheinlich 1% der deutschen Fußballbevölkerung vorher geahnt hätte.
Ja, ich meine, was man aber dafür erwarten konnte, war, dass man von Heidenheim viel Einsatz bekommt. Also Laufstärke, Sprintleistung, das sind die Werte, in denen Heidenheim schon immer bundesweit dominiert hat. Habe ich gerade Hoffenheim gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine natürlich Heidenheim. Nee, ich meine, ja. Okay, das ist schon mal einem ZDF-Reporter gegenüber Frank Schmidt passiert, nach dem DFB-Pokal aus gegen Borussia Mönchengladbach. Der wird mehrmals negativ in dem Buch von Frank Schmidt erwähnt. Also wenn, dann hätte ich... Deswegen habe ich die Panik geschoben. Oje, oje, jetzt ist alles dahin. Nee, aber was ich sagen wollte, wir haben alle erwarten können, dass man viel läuft, dass man viel sprintet. Wir wussten auch, es gibt eine Standardstärke bei Heidenheim. Auch die, finde ich, konnte man gegen den BVB schon sehen. Aber was sind denn darüber hinaus noch Eigenschaften des ersten FC Heidenheim, die ihn auszeichnen und die vielleicht ja ein bisschen mehr sind? Weil ich habe das Gefühl, es passiert schon wieder, dass Heidenheim sehr auf einzelne Aspekte seines Spiels reduziert wird.
Ich habe mal irgendwann den Fehler gemacht, für den Kicker zu schreiben, dass der FCH taktisch relativ unflexibel agiert, und habe daraufhin einen Anruf von Frank Schmidt gekriegt, wie ich denn sowas auf sowas käme. Und dann hat er mir erst mal eine Stunde erzählt, was er für taktische Varianten hat. Das war aber aus dem Kontext so ein bisschen gerissen. Aber es fiel mir gerade ein, weil du gerade gesagt hast, er hakt auf den ZDF-Report rum. Frank guckt sich alles an. Also der wird wahrscheinlich auch sich diese Sendung irgendwann anhören und wird fragen, was hat denn der Lämmer da wieder über uns erzählt. Er hat auf jeden Fall immer einen Plan für jeden Gegner. Der macht sich da immer Gedanken zu. Der weiß genau, der wusste auch schon, als ich ihn gefragt habe, natürlich, der wusste wahrscheinlich schon im Moment, wo Föhrenbach gesagt hat, okay, dann hat er gesagt, alles klar, Teuerkauf mit seiner Routine, den packe ich rein, den kannst du immer bringen. Deswegen haben wir ihn ja auch behalten. Der soll ja jetzt nicht nur die Musikanlage in der Kabine auftreten, da sein. Diese Flexibilität, 2-6er, 1-6er, die Achter können immer hin und her. Ja, Niklas beginnt links, ist dann aber auch wieder rechts zu finden. Mit dem haben sie natürlich, ja, das war der Königstransfer in der vergangenen Sommerpause. Den hatte keiner am Schirm so richtig. Und den holen die. Jetzt, wenn man sich jetzt das Sommertransferfenster anguckt, ich komme gleich auf deine Eingangsfrage zurück, aber diese Transfers, die da getätigt werden, die passen alle genau rein. Und das sind alles Spieler, bis auf Piringer, würde ich jetzt mal behaupten, die gar kein Interesse bei anderen Vereinen hervorgerufen haben. Holger Sandwald hat zu mir gesagt, wenn da ein anderer Verein dran ist, egal wie er, erste, zweite Liga, egal wer da dran ist, dann kriegen wir den nicht. Dann kriegen wir den Spieler nicht, egal wen. Und deswegen müssen wir so noch mehr scouten, noch genauer gucken, und dann kriegen wir die Spieler nicht. Ich finde, die Transfers waren glorreich. Um jetzt auf deine Frage wieder zurückzukommen, durch diese Transfers sind die natürlich jetzt noch flexibler geworden. Also Kleindienst nicht mehr als Stoßstürmer alleine, sondern Piringer kannst du vorne mit reinwerfen. Mhm. Du hast einen Dennis Turner, der hat jetzt letztes Mal 6 gespielt, dann jetzt wieder auf der 8. Jetzt gestern war er nicht so glücklich, aber der hätte da rein theoretisch auch 10 andere rausnehmen können nach der ersten Halbzeit. Hast du den Dingschi auf rechts, der auch mit Traoré jetzt auf einmal da irgendwie so eine technische Komponente mit ins Spiel bringt. Und es wird auch gar nicht mehr... Auf Heidenheim wird ja immer so ein bisschen schmunzelnd geschaut, so habe ich zumindest immer das Gefühl. Aber du musst dir mal anschauen, auch in Dortmund, die pölen die Bälle nicht einfach blind raus. Das dürfen die gar nicht mehr. Kevin Müller hat irgendwann zugegeben, dass er das Fußballspielen quasi auch in Heidenheim dann so richtig gelernt hat. Das hat sich einfach entwickelt. Wenn der jetzt 2016 ist der Stammtorwart geworden, da gab es immer so ein leises Raunen im Stadion, wenn der Ball zurückgespielt wurde. Mittlerweile hörst du nur noch Müh. Und er spielt Fußball raus. Auch in Dortmund, vor 80.000 Zuschauern. Mittelfeld ist unglaublich flexibel, auch die Charaktere, die er hat, unglaublich flexibel. Er hat jetzt gestern Adrian Beck abgestellt, dann ein bisschen defensiver angefangen, weil er nicht mit 2 Spitzen spielen wollte. Kleindienst ist der erste Verteidiger bei denen im System, und der zieht die Bälle auch am eigenen Strafraum, ist dann aber trotzdem wieder torgefährlich. Das ist ein bisschen paradox, wie er das immer macht, weiß ich auch manchmal nicht. Und dann hat er gesehen, okay, mit dieser defensiven Variante komme ich nicht klar. Ich wechsle durch und bringe Piringer vorne als zweite Spitze rein, damit er dann auch noch für Wirbel sorgt. Also der hat durchaus in diesem relativ wenn man jetzt, das kann man nicht vergleichen mit Dortmund, Bayern, Leverkusen, solchen Kader mit 30, 35 Leuten, wo alle eine gewisse Qualität haben. Der hat da seine 20, 25 Leute und für jedes Spiel gräbt er dann irgendwelche Leute aus. Ich kann mich erinnern, in der Relegation 2000 gegen Bremen spielte auf einmal Kevin Sesser Stamm in der Startelf in Bremen. Der hat davor, ist öfter mal eingewechselt worden, aber der hatte eine Funktion in diesem Spiel und das ist halt das, was ich damit meine, dass Frank einfach ein sehr intelligenter Trainer ist. Einfach ja auch, das gibt er sogar zu und das darf man mittlerweile auch offiziell sagen, der ist ja fußballverrückt, im positivsten aller Sinne. Und der, ich möchte das mal gerne zu Hause sehen. Ich meine, wie der da am Reißbrett alles hin und her schiebt und so. Ab und zu lässt er mal so einen Blick rein in seine Wohnung und dass die Frau dann immer Angst hat, wenn er verliert und so, hat er neulich auch gesagt. Aber der ist einfach, ich glaube, der macht nichts anderes den ganzen Tag. Und der Tag hat nicht nur 12 Stunden bei dem. Also der, und das ist, was ich meine, der ist da, der ist mit Leib und Seele, macht er das mit der Mannschaft zusammen und die Spieler wissen, okay, wenn der das sagt, dann müssen wir das machen. Ich weiß nicht, ob das weit verbreitet ist, aber wenn es wird kein Trainer geschmissen, sondern Spieler werden geschmissen, weil der Trainer bleibt in Heidenheim.
Mhm. Ja, das war ja die berühmte Situation, wo es wirklich mal schlecht lief für Frank Schmidt in der Geschichte des 1. FC Heidenheim als Trainer, als mal viele Spiele in Folge verloren wurden und es dann eine Aussprache gab, beziehungsweise er hat einfach dazu sich entschieden, die Mannschaftssitzung so eine Aussprache zu machen und jeder hat gesagt, was er falsch gemacht hat und was er aber einbringen möchte, um noch in der Liga zu bleiben. Und da hat Holger Sandwald den inzwischen oft zitierten Satz gesagt, zu den Spielern, die im Raum ja auch alle anwesend waren, also bevor der Trainer durch diese Tür hier geht, weil er entlassen wurde, da müssen aber 6 bis 10 von euch anderen gehen. Also sprich, hat er gesagt, den Trainer werdet ihr nicht los, es wird nur mit ihm hier klappen. Und das zeigt ja schon, da gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen Holger Sandwald, Frank Schmidt und eben auch Heidenheim. Was natürlich auch daran liegt, dass Frank Schmidt ist in Heidenheim geboren und in Gingen aufgewachsen. Holger Sandwald ist in Gingen geboren und in Heidenheim dann oder arbeitet in Heidenheim, so ist es richtig. Und 2003 haben sie beide zusammengefunden. Da war Frank Schmidt noch Spieler. Er war bei Vestenbergs Kreuth, war damals Teil des Teams, das damals den FC Bayern besiegt hat, bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, beim Wiener Sportclub und bei First Vienna. Es lief Österreich spart man ganz gerne aus in seiner Biografie. Bei Alemannia Aachen hat er eine erfolgreiche Zeit gehabt und nach einem sehr seltsamen Kapitel bei Waldhof Mannheim bekommt er dann die Möglichkeit, beim Heidenheimer Sportbund, beim Heidenheimer SB, wie er damals noch hieß, anzufangen und eben parallel dazu auch eine Arbeitsstelle zu bekommen. Also sprich, das Ende seiner Karriere wurde hier eingeleitet. Was ist denn da passiert, dass Heidenheim damals in der Verbandsliga gespielt hat und das ist jetzt genau 20 Jahre her, 2003 war das und jetzt spielt man in der ersten Liga. Ich weiß, dass wir keine 5 Stunden haben, aber kannst du uns mal so ein bisschen an der Hand nehmen und durchführen, Grundkurs, 1. FC Heidenheim, was ist da passiert in den letzten 20 Jahren?
Also erstmal bin ich ja begeistert, dass du das alles perfekt wiedergibst, da brauche ich die ganzen Eckdaten ja gar nicht mehr wiederbringen, das ist richtig. Der ist damals als Dieter Merkle, der Start in die Verbandsliga, Dieter Merkle hat nicht funktioniert und dann hat Frank das als Spielführer dann kommissarisch übernehmen sollen. Und im Winter ist der Holger Sandwald zu ihm und hat gesagt, Mensch, läuft doch eigentlich ganz warm. Damals schon eigentlich den Nachfolger für ihn gesucht, gemeinsam. Also es war ein Trainerscouting und die sind zu denen gekommen und die beiden haben sich die Trainer angeguckt. Also Frank war auf der Seite von Holger Sandwald, um Gottes Willen, und haben sich die Trainer angeguckt. Und irgendwann, da war kein Trainer dabei, die wollten das irgendwie nicht. Und dann hat der Holger dann gesagt, hey Frank, komm, mach du doch weiter, das lief doch ganz gut. Die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann auch aus dem Keller dann rausgeklettert. Das ist aber, jetzt muss ich dazu sagen, auch das anerlesenes Wissen und die Geschichten hat Herr Holger Sandwald immer zwischendurch erzählt und Frank auch. Ich bin 2012 erst nach Baden-Württemberg gekommen. Aber dann hat Frank das halt übernommen, das weiß jetzt mittlerweile auch ganz Fußball-Deutschland, und ist danach direkt wieder aufgestiegen. Also ich kann dir das ja auch nicht anders erklären, wie es passiert ist. Ich bin, als sie von der dritten in die zweite aufgestiegen sind, und das, da war die Euphorie groß, das war schon der Gipfel eigentlich dieser ganzen Sache. Und dann waren sie jetzt halt 9 Jahre zweite Liga, aber zweite Liga. Und das eine Jahr, was du gerade angesprochen hast, war, glaube ich, 18 und 19, Saison 18, 19, wo sie dann wirklich am letzten Spieltag die Klasse gehalten haben. Das war das einzige Jahr, in die Bredouille gekommen sind in der zweiten Liga. Ansonsten aber immer Top 6, Top 8, am Anfang 8, glaube ich, dann 6, 4., dann Relegation, dann wieder oben dabei. Und jetzt sagen ganz viele Experten, ja, was will Heidenheim denn? Ich glaube, Magath hat es gesagt, oder? Was will Heidenheim denn in der Bundesliga? Das ist gar nicht so überraschend, weil einfach da eine gewisse Konstanz hintersteckt und dass sich peu à peu weiterentwickelt hat. Und natürlich, der Vater des Erfolgs, jetzt wird Frank immer in den Mittelpunkt gerückt, natürlich auch völlig zu Recht, aber Holger Sandwald war schon in der Landesliga da. Und der hat diese Vision gehabt. Und wenn man zu viel Lobhudelei auf Frank kommen lässt, sagt Frank immer, ja, jetzt Moment mal, der Holger hatte die Idee, der Holger hatte diese Vision und wir haben die alle mitgetragen. Und auch zur Beantwortung deiner Frage ist natürlich wie sie sich weiter aufgebaut haben, auch monetär. Also die haben die kleinsten Sponsoren, haben die mit reingenommen, die sind heute noch da. Die kennen sich alle. Die sind jetzt nicht irgendwelche Geschäftsleute, die dann irgendwie daherkommen und sagen, wir sponsern jetzt, sondern die kennen sich. Das ist alles zusammen groß geworden und gewachsen. Und jetzt mittlerweile, du hast die Sponsoren Voigt, du hast Hartmann, das sind so die Big Player, Voigt Arena ist klar. Und du hast seit anderthalb Jahren jetzt, glaube ich, MAP, Porsche-Tochter, auch in Ludwigsburg bekannt und jetzt beim VfB doch auch, ne? Das waren die doch, glaube ich.
Ja.
Oder das ist dann voll Porsche. Auf jeden Fall, das sind richtige Sponsoren. Jetzt haben sie diese prominenten Sponsoren dazugeholt noch. Aber die Kleinen niemals liegen lassen und niemals fallen lassen. Das ist ein gutes Beispiel bei uns auf der Ostseite, da ist was anders gemacht worden. VfR Aalen war damals auch zweite Liga. Dem habe ich zu verdanken, dass ich in Baden-Württemberg bin übrigens, weil ich beruflich damals reingegangen bin. Die hatten zwei Sponsoren, Scholz und Imtech. So. Und Imtech ist dann damals pleite gegangen und der ganze Verein ist aktuell, ich mache die Geschichte kurz, ist jetzt in der Regionalliga. Einmal haben sie sich kurz getroffen. Das war ein riesen Derby auf der Ostalb. Und Heidenheim, was dann auch den VfR in die dritte Liga geschossen hat, das ist natürlich auch immer noch Wasser auf die Mühlen für jeden Heidenheimer. Und diese Konstanz, die Heidenheim an den Tag gelegt hat, in Person auch von Holger Sandwald, das ist einfach, glaube ich, dann auch die Basis. Und dass man auch nicht abgehoben wird. Man ist immer noch nah da dran. Und ist alles stetig gewachsen. Holger sagt ja, wir investieren in Steine. Das ist so sein Lieblingsspruch. Also das heißt, Spieler müssen natürlich kommen, aber wir machen keine verrückten Sachen, weil wir brauchen auch noch ein paar Millionen für die Infrastruktur. Da sind sie auch dran. Das Stadion soll ausgebaut werden. Es liegt schon seit 2 Jahren irgendwo auf irgendwelchen Schubladen rum. Ich glaube, durch die Bundesliga wird dann auch der Gemeinderat dann irgendwann sagen, ja, okay, vielleicht muss man das doch ein bisschen größer machen, das Stadion. Und da ist ja unheimlich viel passiert in der Geschichte. Vorhin kurz angerissen, 2007 war es der Heidenheimer Sportbund. Damit fing es ja dann schon an, dass er Holger gesagt hat, wir wollen den FC Heidenheim machen. Also wenn du willst, ist der Verein ja noch nicht so alt. Mhm. Natürlich hat er eine Tradition vom Heidenheimer Sportbund. Aber 2007 ist der FC Heidenheim geworden. Und so ist es alles stetig gewachsen. Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen rüberbringen, wie ich das meine, weil es gibt einfach unfassbar viele kleine Komponenten, die dazu führen. Einfach zu sagen, okay, deswegen haben sie es geschafft. Machen wir es mal chronologisch. Verbandsliga, Oberliga, dann direkt in die damalige Regionalliga. Und ich glaube, danach war dann so eine Saison, wo sie die Ligen wieder umgeswitcht haben. Mhm. Und da haben sie gesagt, wenn wir das jetzt schaffen, sind wir sofort in der dritten Liga. Kannst du mich gerne korrigieren, du hast ja, die Daten genau, ja gerade so perfekt. Ja, und dann haben sie das auch wieder geschafft. Und dann, wenn du dann einmal in der dritten Liga bist, dann warst du ja schon so halb, ja, was heißt halb, aber im Profifußball angekommen. Ich habe mir das Gefühl, die schieben sich hoch und machen da drunter sofort alles zu, damit es nicht wieder runtergeht, damit sie so ihr Gerüst fertig halten. Und dann 5 Jahre dritte Liga, 9 Jahre zweite.
Ja, dann kommen jetzt 20 Jahre erste 20 Liga.
20 Jahre Bundesliga.
Ja, genau. Exakt, so ja. Ist es. Ja gut, aber es ist so ein bisschen schwierig, weil das ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte und da kommen, du hast es ja gesagt, ganz viele kleine Komponenten kommen damit dazu, also allein über die Oberliga-Verbandsliga-Zeit kann man schon einiges erzählen und ich habe das auch deswegen so gut parat, weil halt Frank Schmidt ausgerechnet jetzt ein Buch rausgebracht hat, Unkaputtbar heißt das und deswegen konnte ich mir das ganz leicht anlesen, was da alles so passiert ist. Aber jetzt gibt es ja mehr Vereine, die sagen, wir wollen in Steine statt in Beine investieren und wir wollen erstmal ein guter Oberligist werden und dann war ja die dritte Liga das Ziel und dann ganz kleinheimlich, aber schon zweite Liga war eigentlich immer so, da wollen wir hin. Das wollen ja viele Vereine. Wirtschaftlich hat das Heidenheim geschafft mit vielen, vielen kleinen Sponsoren und dass man eben sich auch nicht zu schade war, die kleinen Sponsoren auch immer mitzuziehen und ernst zu nehmen, dass eben, wenn mal ein größerer wegbricht, man nicht alleine dasteht. Nochmal Grüße an den VfR Aalen, das war der große Unterschied. Und sportlich, wie hat man sportlich geschafft? Ist das jetzt nur Frank Schmidt,
Also wenn ich die Frage jetzt beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich von diversen Bundesligisten eingekauft werden. Vielleicht ist es ja tatsächlich, also nur Frank Schmidt, ich weiß schon, was du meinst, es ist ja schon ein Phänomen, dieser Trainer als Trainer von der Verbandsliga, also da war ja noch Spieler, das vergessen immer einen, da legt er sehr viel Wert drauf, als Spielführer ist er auch schon aufgestiegen. Immer an diesem, das gibt's ja einfach nicht im Profifußball. Jetzt mal Christian Streich vielleicht nochmal mit Abstrichen oder Volker Finke damals, den Rekord wird er jetzt bald knacken. Mhm. Frank Schmidt ist gesetzt und Holger Sandwald sagt, Frank Schmidt entscheidet, wann Frank Schmidt nicht mehr Trainer des FCH ist. Also, wo gibt's das? Du hast es vorhin ja schon mal angedeutet, dieses Zitat, was damals gekommen ist. Er hat noch ein cooleres aus meiner Sicht mal gebracht und hat gesagt, als da alle an ihm rumgekrittelt haben, es ist aber gar nicht so viel auf ihn eingeprasselt. Heidenheim ist dann wirklich sehr beschaulich. Wir sitzen da mit drei Journalisten und man kennt sich und so. Das ist jetzt also da, die Bildzeitung ist mittlerweile dann da und eine Aufstiegssaison sind sie ab und zu mal da. Größere Medien kommen jetzt mal, aber ansonsten ist es da relativ beschaulich. Aber auch da wurde natürlich auch Frank auch mal kritisiert. Und da ist Holger Sandwald hingegangen und hat gesagt, ich nehme jetzt ein weißes Blatt Papier, gebe dem Frank das in die Hand, da kann er eine Zahl draufschreiben und so lange bleibt der Trainer bei uns. Ist mir scheißegal, was von außen reinkommt, ich halte an diesem Trainer fest. Und mit diesem Wissen, wir hatten es ja vorhin kurz schon angerissen, mit diesem Wissen kommen die Spieler dahin. Die wissen, okay, wenn es nicht läuft oder so, wie bei anderen Vereinen ja gängige Praxis, wird der Trainer geschmissen, wird einfach da nicht passieren, sondern du bist als Spieler gefordert. Und wenn du nicht funktionierst, dann bist du wieder weg. Es hat doch in der Vergangenheit Beispiele gegeben, die haben einfach nicht funktioniert. Aus sportlichen Gründen natürlich nicht funktioniert. Und am Trainer wird nicht gerüttelt. Und das ist, glaube ich, wirklich, das können Sie sich wirklich auf die Fahne schreiben, das gibt's nicht. Also ich würde jetzt mal behaupten, jetzt bin Freiburg, bin ich gar nicht drin. Das ist ein sympathischer Verein. Ich glaube, jeder, der Fußball mag, mag Freiburg. Aber ich glaube, wenn die jetzt auf einmal gegen den Abstieg kämpfen würden, ich glaube, dann würde ein Christian Streich auch mal irgendwann in Frage gestellt werden. Dass Heidenheim jetzt gegen den Abstieg in der Bundesliga spielt, das ist jetzt klar. Mhm. Also das wissen die alle. Und wenn die absteigen, auch dann wird der Holger Sandwald zumindest nicht den Entschluss fassen. Der Entschluss könnte von Frank getroffen werden, weil bei aller Freundschaft zwischen Sandwald und Schmidt darf man nicht vergessen, dass leistungsbezogene Verträge sind und Frank, also in der langen Zweitliga-Dynastie, sage ich jetzt mal, hat er sich immer reinschreiben lassen, für dritte Liga möchte er keinen Vertrag mehr. Also der unterschreibt Verträge. Also es ist nicht alles nur mit Handshake und so, das ist durchaus ein professioneller Verein, das sagen sie selbst auch, Augenschmunzeln manchmal, Augenzwinkern. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wie sich entwickeln in der Bundesliga, aber er wird dann irgendwann sagen, okay, für die zweite Liga unterschreibe ich beim FCA nicht mehr. Klar, wenn sie jetzt direkt wieder runtergehen, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube nicht, dass er dann sagt, jetzt waren wir einmal oben, jetzt sind wir wieder unten, jetzt hau ich ab. Aber das Phänomen, man kann schon viel an Frank Schmidt ausmachen, glaube ich, weil es das einfach nicht gibt.
Aber das heißt, du kannst dir Frank Schmidt auch bei einer anderen Station vorstellen, weil ich finde, ich habe da so widersprüchliche Gedanken in mir, nachdem ich eben sein Buch gelesen habe und mich ja auch noch über andere Quellen über ihn informiert habe. Das eine ist, dass man in seiner ganzen Zeit als Spieler und als Trainer einen enormen Ehrgeiz ablesen kann und vor allem auch so ein, ich zeig's jetzt allen, also gerade wenn jemand sagt, jemand funktioniert nur an einem Standort, dann würde ihn das eben reizen, das an einem anderen Standort zu wiederholen. Und das andere ist ja aber eben diese Heimatverbundenheit und dass eben Frank Schmidt offenbar bei einem Verein zu sein scheint, wo nicht nur sportlich alles passt, sondern auch von der kompletten Umgebung, von der Familie. Und ich meine, mich geht es im Privatleben gar nichts an, aber das spielt ja auch eine Rolle bei solchen Entscheidungen. Aber du kannst dir vorstellen, Frank Schmidt irgendwann auch mal Trainer bei Borussia Dortmund.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendwann in den Entschluss fasst, einfach nicht mehr Trainer sein zu wollen, weil er wird nicht draufgeschmissen. Mhm. Das ist, glaube ich, klar. Aber wir haben ihn ja schon mal darauf angesprochen. Also er hat es auch, glaube ich, öffentlich schon kommuniziert. Er weiß gar nicht, ob er bei einem anderen Verein funktioniert. Sagt er, habe ich ja noch nicht gemacht. Mhm. Also und es gab ja schon Angebote. Ich habe es jetzt nicht verbrieft, aber ziemlich sicher, dass da andere Vereine schon angeklopft haben und er wollte nicht. Und er wollte da, er hat noch ganz viel, was er erreichen will mit Heidenheim, was er noch erreichen kann. Und ich sag's jetzt mal so, das ist natürlich jetzt einfach nur eine These, wenn die jetzt die Bundesliga halten, er hat vor der Saison zu mir gesagt, das ist noch ein größerer Erfolg als der Aufstieg, wenn wir die Liga halten mit unserem FCA. So seine Aussage. Und dann lass den mal einmal die Klasse halten, lass den nochmal die Klasse halten. Dann werden die wieder sich weiterentwickeln Und das werden jetzt bestimmt einige sagen, der Lemmer hat sie nicht mehr alle, aber dann werden die sich weiterentwickeln und irgendwann sind die dann im Mittelfeld der Bundesliga. Mhm. Ich nehme jetzt nicht irgendwelche komischen anderen Ligen noch in den Mund, aber das wird so kommen. Klar, aber das ist jetzt natürlich maßgebend jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, schaffen sie es nicht. Ich wurde schon 8 Millionen Mal gefragt, ob die Liga ein. Ich habe gesagt, ja, ich habe ja keine Glaskugel, ich weiß nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Sie haben jetzt 3-mal bewiesen, dass sie durchaus Bundesliga können. Jetzt brauchen sie noch ein bisschen Spielglück dazu und diese Bodenständigkeit, die sie wirklich auszeichnet. Vielleicht harmoniert das zwischen uns auch deswegen so, weil ich aus dem Ruhrgebiet bin, das ist ja auch immer das Bodenständige. Das zeichnet die schon aus und ja, die Entwicklung, wir haben es ja vorhin skizziert, die ist ja immer so gegangen. Ich wurde zum Beispiel auch mal irgendwann gefragt, wenn ich das kurz erzählen darf, warum schreibst du denn immer so positiv über die? Da habe ich gesagt, ja, was soll ich denn da kritisieren? Da gab es dann mal so, wie gesagt, diese eine Saison, die hatten wir gerade, da gab es dann auch schon mal, also du hast gerade den Ehrgeiz von Frank Schmidt angesprochen, dann ist der manchmal auch nach 2-3 Niederlagen hintereinander, wie gesagt, jetzt haben wir das mal gehabt wieder, aber ansonsten in der zweiten Liga kaum, dann ist der schon auch durchaus mal gereizt. Also dann, das merkt man dann aber auch in der Pressekonferenz und das lässt er dich dann auch spüren, was ich aber irgendwie in Ordnung finde. Und man kennt sich, man schätzt sich und dann darf er auch mal einfach ja, gereizt wirken, wenn man nochmal auf die Niederlage angesprochen. Ja, warum, weshalb, weswegen? Und ja, das nervt dann halt. Und das mag er nicht. Und er will immer gewinnen. Und deswegen ist vielleicht dann auch diese, wenn wir wieder beim Erfolg vom FCA, vielleicht so ein bisschen auch an dieser Komponente, Frank Schmidt mit diesem Rückhalt, den er vom ganzen Verein, von der ganzen Stadt her irgendwie auch genießt. Da wird ja keiner auf die Idee kommen und sagen, oh, Frank ist aber nicht mehr der richtige Trainer hier für uns. Mhm.
Das habe ich auch erlebt. Ich war bei der Premiere war es, glaube ich, sogar von seinem Buch, die in München war, frag mich nicht warum, und da war halb Heidenheim. Also ich kam da schon rein, da war nur noch ein anderer Journalist und da saßen sehr viele in Heidenheim-Trikots, das hat mich schon misstrauisch werden lassen, weil das sieht man jetzt in München nicht so oft tatsächlich. Und dann stellte sich bei der Fragerunde raus, die kannten ihn alle haben ihn geduzt, er hat sie geduzt, er hat dann Fragen gestellt bekommen, hat gesagt, Mensch, das hättest du mich doch in den 3 Jahren fragen können, wo du mein Nachbar warst und so. Und es war ein riesiges Familientreffen, also der Zusammenhalt ist da. Jetzt hast du ja aber vorhin auch schon gesagt, dass Holger Sandwald selbst davon berichtet, wenn ein anderer Verein Interesse hat, dann haben wir als erster FC Heidenheim keine Chance, einen Spieler zu bekommen. Das mag sich jetzt vielleicht mit den jüngsten Erfolgen ein bisschen gedreht haben, geändert haben, aber für weite Teile auch der Zweitliga-Zeit stimmt das wahrscheinlich, weil Heidenheim eben ein besonderer Standort ist. Wie hat man es dann aber denn dann dennoch geschafft, so viele Spieler zu finden, die so gut auch zu dem passen, was man in Heidenheim von ihnen erwartet, mit den wenigen Ausnahmen, die du ja auch schon erwähnt hast? Weil es kann ja nicht die 20-köpfige Scouting-Abteilung sein bei Heidenheim.
Nee, das ist tatsächlich richtig. Ja, aber da sieht man ja auch, da wären wir wieder beim Stichwort Professionalität. Also die haben auch keine Kiste Bier in der Kabine und pölen so ein bisschen rum, sondern sie haben sich einfach weiterentwickelt und die haben dann ihre Augen aufgehalten. Auch mit Holger Sandwald haben wir dann dieses Saisongespräch immer und da sind dann diese Worte gefallen. Er hat dann einfach, und wenn man schon mit diesem pessimistischen Denken reingeht, oder beziehungsweise nicht pessimistisch, sondern realistisch, dass man weiß, okay, wir sind der kleine FC Heidenheim, wir sind jetzt Neubundesligist, haben uns aber, und das darf man echt nicht vergessen, in den vergangenen 9 Jahren ja durchaus einen Namen gemacht. Letzten Jahre, 2020 bis aktuell, vielleicht nehmen wir die Jahre, immer oben dabei, zweite Liga. Mhm. Also diese Zweitliga-Konkurrenz, die haben sie mittlerweile schon ausgestochen gehabt. Also da sind dann durchaus aus dem Format, aus dem Gebiet, da sind die Leute dann schon gerne nach Heidenheim gekommen. Aber jetzt nochmal der nächste Step, Bundesliga. Und dann hat er den Transfermarkt sich angeguckt. Dann habe ich ihn angesprochen damals auf Pieringer. Sagte, ja, ist ein interessanter Spieler, aber die anderen schlafen auch nicht. Hollerbach, Wiesbaden, ist jetzt ja zu Union gegangen. Die sehen auch diese Spieler. Sagt der Holger, wir sind keine Blinden. Aber wenn ich jetzt, wir wissen auch, dass der Hollerbach Fußball spielen kann. Aber wenn ich jetzt da hingehe und dann kommt, nehmen wir mal Union Berlin, weil das ist ja schon Geschichte, dann geht der natürlich nicht nach Heidenheim, sondern geht nach Berlin. Aber ich glaube, es gibt auch immer noch diese Spieler, die aktuellen können wir ja nehmen. Gut, Traoré ist jetzt selbst mit Osnabrück aufgestiegen, ist jetzt dann quasi letztes Mal eine Geschichte mit ihm gemacht. Der ist ja 2-mal aufgestiegen im Sommer sozusagen, also vom Aufsteiger weggeholt sozusagen in die Bundesliga direkt. Und der funktioniert auch charakterlich und das merkst du einfach auch, wenn du mit den Spielern dann immer sprichst. Die werden gecheckt, ob die charakterlich da reinpassen. Ich glaube, denen wird das einfach mal, ich war bei so einem Gespräch leider noch nie vorbei, vielleicht frage ich den heute mal irgendwann. Die werden, glaube ich, denen wird genau gesagt, das ist Heidenheim, so wird das hier gemacht. Trainer klammern wir aus, das haben wir gerade lang genug diskutiert. So funktionieren wir. Das sind hier die örtlichen Medien. da geht ihr hin, das macht ihr, das sagen wir euch, das ist der Sandwald und so weiter und so fort. Die haben alle einen Plan, kriegen den mit und wenn die das akzeptieren und wenn die Gespräche vernünftig laufen, abgesehen davon, dass sie Fußball spielen können, sonst würden sie sich ja mit denen nicht unterhalten, dann werden die genommen. Und das scheint ja so, das ist wie gesagt eine Theorie von mir, aber es funktioniert ja immer. Wenn du dann die Spieler, die sind neu da, dann sagst du, ja, ich bin der Timo, wir kennen das noch nicht und dann erzählen die von sich, sind alle nett, immer gleichbleibend nett. Klar, die älteren Spieler, die kennen einen dann sowieso, aber das ist immer, und das sehe ich dann ja auch immer bei anderen Bundesligisten, es ist nicht alles so formell. Du hast gerade gesagt, der Frank duzt alle. Holger Sandwald kommt in den Presseraum rein, da ist die Paula, die uns immer quasi die Bändel um die Taschen macht, dass du da durchgehen kannst durch die Kontrolle in dem Pressebereich. Dann kommt er da rein und sagt, Mensch, Paula, hast du das gesehen und dies und das? Also, es ist nicht der Big Boss vom FCH, sondern der kennt auch die Paula. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil ich da jetzt zufälligerweise dabei war, aber ich weiß, dass es so ist. Und das ist halt Heidenheim, dieses familiäre Trotz. Und du hast es vorhin mal angerissen, es ist ja schon ein Fußballmärchen, so ganz kitschig quasi. Aber dass das mit diesen Werten, mit dieser Bodenständigkeit in diesem harten Geschäft funktioniert, das ist dann ja sogar, obwohl ich da jetzt so nah dran bin, selbst für mich, da kann ich mich für begeistern, weil das tatsächlich noch dieser Fußball ist. Natürlich ist auch alles Geschäft, aber es ist echt, das ist Fußball so in dieser Reinkultur quasi. Also, weißt du, was ich meine?
ja, total, weil ja auch quasi alle Dinge bei Heidenheim stehen auf einem festen Fundament. Und man kann da zwar auch drüber lachen, weil es ist keine große Stadt. 50.000 Einwohner, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, bin neulich mal fast dran vorbeigefahren. Also groß ist, wahnsinnig groß ist jetzt nicht im Vergleich, aber auch nicht so klein. Also schaut euch mal vergleichbare Städte an. Relativ kleiner Standort, aber relativ auch eingezwängt zwischen anderen Bundesligisten. Ja, Stuttgart, Hoffenheim sind alle direkte Konkurrenz in die andere Richtung. Dann Nürnberg, weiß jetzt nicht, wie man die jetzt noch als Konkurrenz bezeichnen sollte. Aber ja, was zum Beispiel den Nachwuchs angeht, den man holen kann. Augsburg sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt da noch in der unmittelbaren Umgebung von Heidenheim. Also auch da quasi nicht die perfekten Voraussetzungen. Und dann kannst du das Stück für Stück durchgehen und das zeigt sich dann letztlich aber auch im Fußball. Der Fußball, er wird jetzt oft reduziert auf Laufen und Sprinten und auf Defensivstärke. Wir haben aber schon vorhin besprochen, das ist es eben nicht, aber gelaufen und gesprintet wird immer. Das ist die Basis, auf denen alles steht. Und ich glaube, das ist der Erfolg von Heidenheim in der zweiten Liga vor allem dann auch gewesen. Also sich in der zweiten Liga permanent oben zu halten. Schon diese Relegation gegen Werder zu spielen, wir erinnern uns, die berühmten Bratpfannenspiele, die dann irgendwie unglücklich verloren wurden.
Kühlglocke.
All das war aber möglich durch gute Transfers, dadurch, dass die Transfers überdurchschnittlich gut zum Verein passen. Also man hat wenig Transfers, wo es dann eben nicht geklappt hat. Spieler, die dann wenig Eindruck hinterlassen konnten. Aber eben, weil die Basis immer da war. Gegen Heidenheim hast du ein Spiel nie gewonnen, bis der Schlusspfiff tatsächlich kommt. Und es hört sich so banal an. Und es hört sich so nach etwas an, was ja alle anderen auch können müssten. Müssten sie ehrlicherweise auch. Aber nur Heidenheim oder Heidenheim jetzt nicht ausschließlich, aber Heidenheim hat das eben in einer besonderen Art und Weise geschafft. Und das, finde ich, hebt dann eben die gute Arbeit, die man immer so unter diesem Label zusammenfasst, eben so heraus, weil das ganz, ganz viele andere Teams nicht hinbekommen, eben ein Fundament hinzustellen. Und unter dieses Niveau fällst du spielerisch von der Infrastruktur, vom eigenen Anspruch, vom Umgang miteinander nie. Du gehst nie unter ein gewisses Niveau. Und das Niveau bei Heidenheim war eben einfach immer oberes Drittel, zweite Liga und dann kannst du auch mal aufsteigen und wer weiß, ob man es dann auch irgendwie hinkriegt, der neue FC Augsburg zu werden. Ich könnte es mir schon vorstellen.
Ja, warum nicht? Die Bratpfanne war übrigens eine Kuhglocke.
Im Hinspiel war es die Kuhglocke, dann im Auswärtsspiel, weil das Frank Schmidt aufgefallen ist im Videostudium des Spiels und im Rückspiel war es doch dann die Bratpfanne, weil der kocht doch dann, glaube ich.
Ja, da war noch irgendwas. Ich kenne auch den Protagonisten und das hat ihn auch aufgeregt, dass alle nur über die Kuhglocke geredet haben und nicht über die Relegation. das, was du sagst, vielleicht nochmal, wie ich da einhaken kann, neben der Kuhglocke, ist, dass diese Laufbereitschaft ja tatsächlich wirklich von jedem hervorgehoben wird, aber das hat Frank, glaube ich, vor 2 Wochen noch gesagt, Laufen ist ja jetzt auch keine Qualität oder kein Qualitätsmerkmal, das ist eine Grundvoraussetzung. Also das das sollte jede Mannschaft machen. Ich meine, die verdienen ja alle genug Geld. Und das ist ja der Sinn des Spiels eigentlich auch. Deswegen sagt er, ja, wir laufen immer vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann ist es dann vielleicht wieder, da muss er jetzt so eine hypothetisch sagen, okay, dann ist es vielleicht dann die Motivation des Trainers und des Stabs, die Spieler dann wirklich dahin zu kriegen, dass sie diese vielleicht 3-4 Kilometer noch mehr laufen als der Gegner, weil sie dann dadurch natürlich so gewisse andere Qualitätsmerkmale kompensieren können. Das ist dann vielleicht eher so, so wird dann ein Schuh raus. Weil alleine die Laufleistung, das akzeptiert ja selbst der Frank Schmidt nicht, dass das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja, und die Laufleistung, sie muss ja auch zielführend sein. Also jetzt im Spiel gegen Dortmund, Dortmund hatte mehr Sprints als Heidenheim. Beide hatten sehr viel, ich glaube 294 zu 283 oder irgendwie so laut Bundesliga.de. Aber also meine These, warum Dortmund da mehr hatte, war, weil die ständig mit 7 Spielern auf ihr eigenes Tor zurennen mussten, weil wieder ein Konter gefahren wurde hinten raus. Also sprich, allein die Zahl, die sagt erstmal nichts. Sie muss schon eingebunden sein in ein gutes System, dass das dann alles funktioniert. Und das tut es ja. Gleichzeitig wissen wir zwei aber jetzt auch noch nicht, wo wird das am Ende der Saison landen. Wir wissen aber auch, sollte Heidenheim absteigen, dann hat man ja letztlich nur die Erwartung der Umgebung erfüllt und die eigene Erwartung vielleicht enttäuscht. Aber was glaubst du denn, könnten die nächsten Schritte für Heidenheim sein? Denn bisher, du hast es ja gesagt, es war ein ständiges Wachsen, auch infrastrukturell. Also wie das Stadion für die dritte Liga bereitgestellt wurde. Es ist ja legendär, dass man da noch eine Webcam hatte, die den Baufortschritt zeigt. Und das hat dazu geführt, dass der DFB 3 Tage vorm Spiel völlig panisch angerufen hat und gesagt hat, warum liegt denn da noch kein Rasen in eurem neuen Stadion? Ja, weil man noch bis zur letzten Sekunde gebaut hat. Aber es hat dann irgendwie geklappt. Aber was ja auch dazu gehört zu Heidenheim ist, es ist nicht der größte Standort dieser Welt. Und auch in der Drittligasaison, auch in der Zweitligasaison, du hast einen Kern an treuen Fans. Du hast jetzt auch gegen Dortmund 4.000 oder ich weiß nicht, wie viele es waren, die da auch wirklich für Stimmung sorgen. Aber vielleicht auch der Gegend entsprechend, ich weiß es nicht, ich verbringe oft Zeit hier in der Gegend, deswegen traue ich mich das zu sagen, hier sind die Leute schon auch so ein bisschen knörrig, manchmal ein bisschen. Die ganz große Euphorie jetzt der Hunderttausenden, die ist extrem schwierig zu wecken in Heidenheim. Wo glaubst du, kann Heidenheim noch hinwachsen, größentechnisch?
Ich traue mich das fast gar nicht zu sagen als Ruhrpott-Kind, aber nicht geschimpft ist gelobt genug, sagt man ja hier. Also das ist halt immer, wenn alles ruhig ist, das merken wir dann auch auf der Arbeit immer, okay, wenn nichts kommt, dann läuft alles. Das stimmt schon. Ich will jetzt nicht immer pauschalisieren, der Ruhrgebietler ist so, der Schwabe ist so und so, das ist mir zu. Aber der Ostelbler ist schon so ein bisschen speziell. Also das ist so ein Hype da. Ich habe es damals beim VfR Aalen erlebt, dass sie in die zweite Liga gekommen sind. Dann waren die ersten Spiele Kaiserslautern, das waren riesen Gegner und alles war super. Und das Stadion war nicht ganz voll, das sagt ja auch schon viel, aber es war voll für Aalen. Und nach 10 Spieltagen, die Heidenheimer werden mich jetzt hassen, dass ich jetzt Aalen als Beispiel nehme, aber die Entwicklung, ich rede jetzt von der Ostalb, nach 10 Spieltagen sind dann halt nur noch 5.000 im Stadion. Das wird jetzt nicht passieren in der Bundesliga, glaube ich, weil die Bundesliga ist jetzt erstmal so der Status quo, den sie haben. Und es wird jetzt auch so, also da werden die Heimspiele ausverkauft sein, das hat der Sandwald sogar schon prophezeit und das ist jetzt auch alles so angelaufen vom Ticketing her. Wo kann Heidenheim landen? Also ich würde es mir wünschen, dass sie die Klasse halten, ganz klar, sage ich auch so, weil sie natürlich, und wenn man, du hast den Ehrgeiz vom Frank gerade angesprochen, wenn man den Ehrgeiz jetzt dann ummünzt in sein Trainertum, auf die Mannschaft projizierend, was er ja sehr gut kann, dann will er das natürlich logischerweise auch, die wollen sich da halten, dann muss der nächste Schritt kommen, dann werden die im Sommer sagen uns allen, ja, die zweite Saison ist die schwerste. Und dann kommt das und dann hast du wieder so einen Fokus und ja, lass sie das doch mal schaffen und ich will jetzt nicht zu viel orakeln, aber so viele Rückschläge haben die jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht hinnehmen müssen. Sollten sie wieder runtergehen, dann ist das einkalkuliert, dann fallen die nicht ins Bodenlose. Das wird alles, die Basis wird da gleich bleiben. Aber dann sind sie auf einmal ein Top-Team in der zweiten Liga. Wo du gerade die Einwohnerzahl gesagt hast, da hat Frank letztes Jahr gesagt, wir können uns nicht mit dem HSV vergleichen, weil dieser Vergleich hinkt. Weil Hamburg hat mehr Mitglieder als wir Einwohner. Also von daher brauchen wir uns nicht als kleiner FCA mit dem Hamburger SV vergleichen. Und das ist das, was du gerade sagtest. 4.000 Fans, ich habe mich ja mit den Dortmunder Kollegen da unterhalten. Ich sag, ihr werdet jetzt darüber lachen. Ihr seid hier Stadtkinder aus Dortmund. Ich kenne das ja selbst noch. Ich sage aber 4.000 Fans von Heidenheim nach Dortmund im Fansonderzug hat es noch nie gegeben. Das sind alles neue Komponenten, die beim FC Heidenheim dazukommen. Das ist total viel. Und die Dortmunder, der Tenor von den Dortmundern war, also jetzt Bevölkerung und Fans, haben gesagt, die haben ihr erstes Spiel in Dortmund und kommen nur mit 4.000 Leuten dahin. Also da, wie gesagt, da treffen dann wirklich zwei Welten aufeinander. Im Ruhrgebiet ist ja eh nur Fußball. Und ja, lass sie das mal entwickeln, lass sie mal vielleicht in 3 Jahren immer noch in der Bundesliga sein, dann sind vielleicht 8.000 da im Gästeblock, die ja rein dürfen. Und so wird sich das dann wahrscheinlich mühsam weiterentwickeln. Mhm. Aber zu viel orakeln werde ich jetzt nicht.
Ja, du hast schon das Wort Europapokal immer vermieden. Mir ist es schon aufgefallen.
Ja, jetzt sagst du es, ne?
Ja, ich bin da ja völlig unbefangen. Jetzt kommt man damit ja auch dann. Damit kommt man ja letztlich dann auch in so ein Metathema zu Heidenheim noch mit rein, nämlich du und ich, wir zwei als Journalisten, wir wollen gute Geschichten erzählen, der Fußball ist eine Unterhaltungsindustrie und über Heidenheim, das ist ja jetzt auch eine super Geschichte, also auch deswegen konnten wir jetzt so easy so lange sprechen und könnten ja locker noch hier eine Stunde dranhängen, die Geschichten würden uns nicht ausgehen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die Leute, die auch vielleicht nicht ganz unberechtigt sagen, naja, die Bundesliga hat vielleicht sowieso schon ein Problem damit, attraktiv zu sein, weil eben bundesweit das große Interesse nachlässt, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Da ist definitiv nicht Heidenheim dran schuld, aber Heidenheim ist halt ein weiterer Verein, der erstmal national jetzt nicht für Begeisterungsstürme sorgt, weil eben viele auch einfach diese Geschichten nicht erkennen. Glaubst du, es wird möglich sein, jetzt diese Aufstiegsgeschichte, die erzählen jetzt gerade alle, da ist auch der Rasenfunk nicht exklusiv jetzt mit dieser Sendung, aber glaubst du, es wird möglich sein, auch in den nächsten Jahren noch Geschichten über Heidenheim zu erzählen, wo jetzt wahrscheinlich nicht Millionen von Deutschen sich für begeistern, aber doch die Fußballinteressierten sagen, ja, das ist wirklich interessant?
Ja, klar glaube ich das, weil ich schreibe es dir dann ja. Das wollte ich gerade schon anfügen, wo du das jetzt sagst. Der Holger Sandweis hat immer gesagt, alle haben ihn gefragt, ist das denn gut für euch, dass ihr jetzt hochgeht? Und dann hat er immer gesagt, was soll denn daran nicht gut sein? Mhm. Was soll daran nicht gut sein? Und dann letzte Mal hat er dann gesagt, weißt du was, das haben die mich in der Oberliga auch schon gefragt. Ist das jetzt gut für euch? In der Regionalliga haben sie auch gefragt, ist das jetzt gut für euch? In der dritten Liga auch. Und zweite Liga. Ach Gott, um Gottes Willen, das schafft ihr doch nicht und so. So, und jetzt sind wir in der Bundesliga. Und was wollen die Leute mir denn jetzt erzählen? Ich glaube nicht, dass der FCH sich entschuldigen muss, dass er jetzt für wenig Glamour-Faktor sorgt in der Bundesliga, sondern dass er sich einfach sportlich für diese Liga, für die Belletage des deutschen Fußballs qualifiziert hat. Und da, dem gegenüber sollte man einfach Respekt zollen und dann sieht man, was sie reisen. Gestern Abend haben sie dann das erste Mal wirklich so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Hoffenheim hätten sie schon eins setzen können oder vielleicht müssen. Und dann lasst die doch einfach mal machen. Ich glaube sogar, dass Herr Frank mal sowas Ähnliches gesagt hat. Also wir können ja nichts dafür, dass wir jetzt nicht für Glamour sorgen oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber in irgendeinem Gespräch hat gesagt, und das sehe ich auch so. Also wer ist denn jetzt schuld daran, dass Heidenheim in der Bundesliga ist? Die müssen sich nicht entschuldigen, dass sie jetzt in der Bundesliga sind. Und von daher werden sie dann halt in dieser Bundesliga einfach weitere Geschichten schreiben. Und lass die mal sich ein bisschen etablieren. Dann kommt die Geschichten, die jetzt da schon geschrieben wurden, das höchste Stadion in Deutschland. Und so, das wiederholen die jetzt auch. Die gehen das jetzt auch alles mit. Die Geschichten sind ja für uns hier natürlich nicht neu. Und da müssen jetzt halt neue Geschichten gemacht werden. Und dann hat der Frank irgendwann 25-jähriges Jubiläum. Dann wird er der neue Giroud von Auxerre. Keine Ahnung, es wird immer Geschichten geben, glaube ich. Also solange es Fußball gespielt wird, wird es Geschichten geben und irgendwelche lustigen Sachen werden auch passieren, wie vielleicht irgendwelche kultigen Sachen werden passieren. Aber ich glaube, dass Heidenheim schon auch durch diesen Werdegang vielleicht dann so einen Kultfaktor bekommen kann irgendwie. So einen Kultstempel, was man da sagt. Auch die Etablierten dann sagen, guck dir das, ich sag's jetzt mal bewusst überspitzt, dieses kleine Dorf an, was die da reißen, wie cool, dass da alles zusammenläuft. Das ist was ganz anderes. So ein bisschen so, ich will jetzt ungern einen anderen Namen, aber St. Pauli ist ja zum Beispiel auch so was ganz anderes. Ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen. Aber nur um mal zu sagen, es gibt immer so Vereine, die so ein bisschen was anderes machen. Union Berlin ist ja auch anders. Und Heidenheim hat vielleicht dann für sich jetzt mal so eine Nische gefunden. Die kleinen Heidenheimer, das werden sie vielleicht in 5 Jahren nicht mehr akzeptieren, dass man sagt, die kleinen Heidenheimer. Also, über Freiburg hat man das jahrelang gesagt. Ich spiele jetzt regelmäßig Europa League. Jetzt habe ich es auch mal gesagt, aber dahin will ich Heidenheim jetzt ja nicht schießen. Aber wer weiß denn, wohin das alles führt? Lass sie jetzt einfach doch mal die Bundesliga spielen, ohne Reue und ohne Scham, sondern einfach mal überraschen wie bei Borussia Dortmund. Spiele wie gegen Hoffenheim einfach auch mal clever zu Ende spielen, gewinnen. Und dann ist da durchaus der Klassenerhalt drin, denke ich. Mhm.
Ja, ich glaube auch diesen Respekt vor der sportlichen Leistung von Heidenheim, das haben glaube ich auch viele, und ich glaube, dass die Probleme, die man dann manchmal auch fälschlicherweise am Beispiel Heidenheim beschreibt, was eben die Attraktivität der Liga angeht, die haben mit Heidenheim eigentlich gar nicht so viel zu tun. Denn wenn sich jemand sportlich qualifiziert und wirtschaftlich gesund wächst und eben im Rahmen seiner Möglichkeiten dann eben das Bestmögliche rausholt, was soll denn daran schlecht sein, auch für die Attraktivität der Liga? Das Problem sind dann ja vielleicht eher andere Teams, die nicht das Beste aus ihren Möglichkeiten herausholen, aber halt, weil sie einen Sugar Daddy haben oder irgendjemand anderen im Hintergrund, einfach nicht absteigen können, aber dennoch dann für kein Interesse ziehen, weder national noch regional. Aber ich will jetzt gar nicht die Grundsatzdiskussion hier aufmachen. Vielleicht kann man dann... Aber abschließend, das wäre so die letzte These, die ich dir gerne vor die Füße werfen würde. Ist Heidenheim vielleicht der perfekte Spiegel für den deutschen Fußball? Weil eigentlich mit Heidenheim jetzt als einem Verein, und das ist jetzt neben Union, jetzt finde ich schon der zweite innerhalb von wenigen Jahren, der zeigt, guck mal, so kann man A, Fußball auch spielen und B, auch Erfolg haben. Und zwar auch so, ohne dass man sich verhebt. Also die Corona-Pandemie, die hat auch Heidenheim wirtschaftlich stark getroffen, aber man ist da durchgekommen, weil man hat nicht den krassen Personalaufwand, den andere Teams haben. Dass jetzt der Investor nicht bei der DFL eingestiegen ist, keine Ahnung, wie Heidenheim da gestimmt hat, hab's schon wieder vergessen, das ist alles Richtung Wirbelsäule gewandelt, dieses Wissen. Aber das wird denen jetzt auch herzlich egal sein, weil die haben diese Millionen nicht gebraucht. Also sie hätten sie genommen, aber Heidenheim ist nicht davon abhängig. Also kann es sein, dass Heidenheim einfach der perfekte Spiegel ist für den deutschen Fußball? Guck mal, so könnte man das Ganze eigentlich auch aufziehen, sowohl infrastrukturell als auch sportlich. Und vielleicht zeigt es ja eher, was viele andere gerade nicht können.
Es wäre vielleicht doch sogar wünschenswert, wenn das vielleicht irgendwie so eine Art Vorbildfunktion haben kann. Ich meine, da hätten wir jetzt wieder das nächste Thema, aber guck dir doch mal jetzt an, was da für irrsinnige Sachen jetzt in Saudi-Arabien passieren. Mhm. Das wirkt sich ja auch alles auf unsere Ligen auf hier in Europa. Das ist doch Quatsch. Und das ist, ich würde dich jetzt auch mal so einschätzen, so als so rudimentären Fußballliebhaber, ja. Und dann möchtest du doch nicht irgendwelche, keine Ahnung, Kicker in der Wüste spielen lassen für irrsinnige Summen, die man gar nicht ausgeben kann, sondern dann nehmen wir doch wieder, dann kehren wir wieder zurück. Heidenheim als Basismodell. Und du hast jetzt auch Union gesagt. Das sehe ich dann auch als Dortmund aus der Ferne oder jetzt als Baden-Württemberger, Union Berlin. Da kann doch keiner sagen, dass er das nicht gut findet, wie sich das entwickelt. Aber das Geld, die haben ja jetzt auch 20 Millionen mehr Einnahmen gehabt, die Heidenheimer. Das ist für die auch ein Segen erstmal. Da sagen die auch nicht, nee, wir brauchen kein Geld. Also auch das wird sich ja irgendwie entwickeln, wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ohne Geld funktioniert es dann ja auch nicht. Und vielleicht reden wir dann in 5 oder 10 Jahren ja über was ganz anderes wieder und sagen, okay, jetzt ist Heidenheim auch da. Union Berlin kann man jetzt schon fast gar nicht mehr so als Beispiel nehmen, weil die profitieren jetzt auch von den Geldtöpfen. Die sind jetzt in der Champions League.
Ja, also, das ist zu krass. Union Berlin ist zu krass, deswegen sind die kein Beispiel mehr. Da spielt jetzt Bonucci. Ja. Also ich meine, also, wessen Speicherstand beim Football Manager ist denn das bitte? Also das ist,
ja. Ja, ich kann dir die Frage gar nicht so richtig beantworten, habe ich jetzt gerade so bei meinem Monolog festgestellt, weil es ist vielleicht die Basis für die Basis. Mhm. Aber Heidenheim will ja jetzt nicht bei der Basis jetzt so als dieses kleine kultige Heidenheim stehen bleiben, sondern, das haben wir uns ein paar Mal gesagt, die wollen sich entwickeln. Und wie entwickelt man sich? Indem man sich hält, dann wieder Geld generiert, dann wird das immer ein bisschen mehr. Und ja, so läuft es doch. Und dann irgendwann sind sie dann vielleicht ganz etabliert. Keine Ahnung. Aber auch in Heidenheim wird mit Geld bezahlt.
Ja, das ist wohl wahr. Noch nicht mit Brezen, obwohl die sehr, sehr gut sein sollen. Der Bäcker der Brezen war anwesend bei dieser Lesung. Ich sage doch, es war halb Heidenheim da. Eigentlich hätte ich da Mikro mitnehmen müssen und alle interviewen. Dann hätten wir ein sehr schönes Tribünengespräch gehabt. Timo, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Wir haben wegen technischer Probleme ein bisschen länger aufgenommen als eigentlich geplant. Aber ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier im Rasenfunk mal mit dabei warst.
Ja, hat mir riesig Spaß gemacht. Wir müssen mal irgendwann vielleicht in einem Jahr schauen, was unsere Thesen so gebracht haben.
Absolut.
Vielen Dank.
Ja, kann ich dir sagen, ich werde dich noch vor Ablauf eines Jahres schon wieder nerven, da kannst du sicher sein, denn Heidenheim, das wird ja, das wird auch nicht der letzte Aufreger gewesen sein, den wir jetzt da hatten von Heidenheim in Dortmund. Ich erinnere nur an das DFB-Pokalspiel damals in München beim FC Bayern, das irgendwie gerade so 4-3, glaube ich, gewonnen wurde oder 5-4, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Genau, also da können wir uns noch auf einiges freuen. Danke dir, Timo, für deine Zeit.
Ja, ich danke auch. Mach's gut, Max.
Ja, du auch. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das hier war der Rasenfunk zum 1. FC Heidenheim. Und nochmal der Hinweis, wir sind rein crowdfinanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und dann abonniert einfach diesen Kanal bei YouTube und diesen Feed in eurem Podcatcher. Und dann bekommt ihr hier regelmäßig Sendungen zu einzelnen Vereinen und zu Bundesligaspieltagen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.